Ihr Lieben, wir haben zwei Vorträge hintereinander jetzt am Nachmittag und deswegen erlaubt ihr mir, dass ich ohne Umschweife gleich in das erste Thema gehe. Natürlich erst, wenn wir die Präsentation dazu haben. Kommunikation in der Ehe. Ihr werdet sagen, ja, in einem solchen Ambiente, da kann man doch gut kommunizieren. Da klingelt vielleicht nicht mal ein Telefon, da stören keine Kinder oder andere Leute. Da kann man wunderbar kommunizieren. Aber im stressigen Alltag, wo es turbulent zugeht, ja, das kann sein, dass es dann schwieriger wird. Aber kommunizieren müssen wir alle. Der Schorsch hat eben gesagt, ein großer Teil von dem, was ich für Ehepaare sage, kann man auch auf Unverheiratete anwenden. Dieses Thema heute komplett, ja, weil kommunizieren muss jeder, solche, die noch nicht verheiratet sind oder nicht mehr, aber erst recht solche, die in einer Ehe stehen. Die Bibel ist kein modernes Lehrbuch zum Thema Kommunikationswissenschaft. Wer das sucht, muss die Bücher von Schulz von Thun lesen. Vielleicht haben manche beruflich damit schon zu tun gehabt. Aber die Bibel hat eine Menge zu sagen zum Thema Kommunikation und irgendwie ist alles wie in einem Brennglas zusammengefasst in diesem einen Vers bei Jakobus, Kapitel 1, Vers 19. Und versucht mal, diese Aussage, diese wenigen Worte wirklich aufzunehmen. Jakobus schreibt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich lese es nochmal, damit wir wirklich versuchen, aufzufassen, was da steht. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Es gibt so eine Redewendung, die wir alle kennen, die heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist... Hat Jakobus von Schweigen gesprochen? Wir haben es eben extra zweimal gelesen. Nein, Schweigen geht gar nicht. Schweigen ist Tabu. Schweigen ist Gift. Schweigen ist zerstörerisch. Zuhören ist Gold. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Ist euch schon mal aufgefallen, dass uns Gott zwei Ohren gegeben hat und nur einen Mund? Stellt euch vor, es wäre umgekehrt. Das wäre ja nicht auszuhalten, ja? Das wäre nicht auszuhalten. Aber schnell zum Hören, langsam zum Reden, geredet muss werden. Es geht nicht ohne Reden. Heute redet hauptsächlich einer, ja? Und viele hören zu. Aber zuhören ist Gold. So müssen wir das im Blick auf unsere Ehe umfunktionieren. Ihr verzeiht mir bitte, dass ich euch aufs Glatteis geführt habe bei über 20 Grad plus. Aber so prägt sich das vielleicht besser ein. Reden ist Silber, Schweigen ist Gift, Zuhören ist Gold. Lasst mich ein paar Vorbemerkungen machen zum Thema Kommunikation in der Ehe und überhaupt. Allgemeines zur Kommunikation. Schaut, dass wir Menschen reden können, das ist doch ein unglaubliches Geschenk. Das ist eine ganz große Gabe, aber auch eine Aufgabe. Erstmal die Gabe. Stellt euch mal vor, wir müssten heute Nachmittag hier ein paar Stunden im Raum sitzen und keiner von uns könnte ein Wort reden. Natürlich können wir mit Gestik ein bisschen rüberbringen, mit Mimik, mit Körperhaltung. Können wir ein bisschen nonverbal kommunizieren, ja? Aber wie armselig wäre das verglichen damit, dass ich Gedanken, die jetzt in meinem Schädel sind, mittels Schallwellen an eure Ohren senden kann und ihr nehmt die auf und reagiert. Wir kommunizieren auch jetzt beim Vortrag. Ich sehe, ob ihr leise den Kopf schüttelt oder denkt, oder ich sehe alles. Ich sehe auch, wenn ihr schlaft. Ja, also passt auf, ich sehe alles von hier vorne. Aber das ist Kommunikation. Wir können Gedanken, die wir haben, Meinungen, Dinge, die uns wichtig sind, rüberbringen zum anderen und der reagiert wieder darauf. Tiere können das nicht. Tiere haben auch eine Art von Kommunikation, aber sie können doch keine Gedanken mitteilen. Und das hat Gott uns Menschen gegeben. Das ist ein Merkmal der Gott-Ebenbildlichkeit. Gott ist ein redender Gott. Die Heiden haben stumme Götzen, die reden nicht. Aber wir haben einen lebendigen Gott, der kann heute Nachmittag senkrecht vom Himmel in unser Leben reinreden. Und das will er auch. Wir haben einen redenden Gott und wir wollen hören auf ihn und wir wollen auch miteinander so kommunizieren. Es ist ein ganz großes Geschenk, eine Gabe. Aber dann eben auch eine Aufgabe, und zwar besonders für den von den beiden Kommunikationspartnern, der sich nicht so leicht tut mit dem Reden. Es gibt ja Menschen, die sind extrovertiert, nach außen gerichtet, die reden gern und reden viel und reden schnell und reden auch manchmal zu viel. Und es gibt welche, die sind introvertiert, die müssen nicht jeden Gedanken, den sie haben, über die Zunge rüberbringen. Ja, die machen das so in sich aus, die müssen nicht alles laut aussprechen, die sind eben mehr introvertiert. Und so kann es sein, dass einer von den beiden Ehepartnern, und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass das meistens mehr die Männer sind, eher so stillere Wesen sind, die die Dinge mehr in sich bewegen. Und dann gibt es andere Ehepartner, die sind mehr weiblicher Natur, die lieben das mehr, die Dinge auch auszusprechen. Wie das auch sei, es gibt auch die umgekehrte Konstellation, das will ich deutlich sagen. Ich kenne Ehepaare, da ist er die Quasselstrippe und redet dir fast die Ohren ab und sie, die sagt kein Piep, der musst du jedes Wort wie ein Regenwurm aus der Nase ziehen. Das ist kein schönes Bild, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also wie das auch verteilt ist, derjenige, der großes Redebedürfnis hat, der muss sich lernen, er muss lernen, ein bisschen sich zurückzunehmen, weil das kann auch lästig werden, wenn man zu viel redet. Und der nicht so redefreudig ist, der muss lernen, dass Gespräch bedeutet, sich mitteilen. Und das beginnt mit dem Entschluss, ja, ich will mich mitteilen. Mein Ehepartner erwartet das von mir. Oder wenn wir es auf andere Ebenen übertragen, mein Freund, meine Freundin erwartet das von mir, dass ich etwas preisgebe. Gespräch bedeutet sich mitteilen. Ich habe das absichtlich hier so mit Bindestrich geschrieben, weil damit will ich sagen, nicht nur etwas mitteilen. Etwas ist eine Information. Wer geht heute Abend zu diesem Elternabend da in den Kindergarten? Das ist eine Information, die man da weitergibt. Ja? Oder wenn man fragt, hast du diese Rechnung schon bezahlt? Ja, sowas muss auch geredet werden im Ehealltag. Aber da teilt man doch nichts von sich mit. Wenn man sich mitteilt, sagt man, was man denkt, meint, für richtig hält, für gut befindet, schätzt, mag, nicht mag, was einem wehtut, was einem verletzt. Man sagt etwas von sich aus seinem Inneren. Und das Gegenteil von sich mitteilen ist nun mal Schweigen. Und wir haben eben gesehen, das geht nicht, das ist Tabu. Wenn wir die Bibel auf das Thema hin anschauen, dann werden wir sehr schnell feststellen, wenn Gott geschwiegen hat im Leben von Menschen, entweder von Einzelnen oder ganzer Völker, ihr könnt euch darauf verlassen, es war Gericht. Ich gebe euch zwei Beispiele. Im Leben Abrahams haben wir einmal eine Phase 13 Jahre, da hat Gott nicht geredet. 13 Jahre. Warum denn? Weil Abraham einen fleischlichen Weg gegangen war mit der Hagar. Und in der Zeit übrigens, in den 13 Jahren, baut Abraham keinen einzigen Altar. Sonst sehen wir ihn immer Altäre bauen. Das hieß, er hat bezeugt, ich habe den lebendigen Gott erlebt. In der Zeit hat er mit Gott nichts erlebt. Und vielleicht sitzen auch Einzelne unter uns, die haben schon lange nichts mehr mit Gott erlebt und können keine Altäre bauen. Und ich fürchte so etwas, dass Gott nicht mehr zu meinem Herzen reden kann. Das liegt nicht an Gott. Gott will immer reden. Aber manchmal haben wir verstopfte Ohren. Der Prophet sagt einmal, einer der Propheten, ich muss euch Ohren graben. Da sind unsere Ohren so zugeschüttet, da muss Gott mit dem Presslufthammer kommen, ja, und muss unsere Ohren wieder freilegen. Das Schweigen Gottes bedeutet Gericht. Abraham, Beispiele im einzelnen Leben. Im Volk Israel gab es sogar mal eine Periode, da hat Gott 400 Jahre lang nicht mehr geredet. Und ich glaube, einige wissen, wann das war. Nämlich von dem letzten der Schriftpropheten. Das war Maleachi im Alten Testament. Bis zu dem letzten der Propheten, das war Johannes der Täufer im Neuen Testament. Aber er war auch noch einer der Propheten. 400 Jahre, keine Offenbarung Gottes. Da ist eine große Lücke zwischen Alten und Neuen Testament. Warum? Weil die Israeliten sich in Götzendienst verstrickt hatten. Da hat Gott nicht mehr geredet, weil sie im Baalsdienst aufgegangen sind. Und jetzt müssen wir das mal auf unsere Ebene runterbrechen, runtertransformieren. Wenn ein Ehepartner schweigt oder zwei Freunde, ja, zwei Freundinnen, und plötzlich bricht einer die Kommunikation ab, der spielt sich meistens unbewusst als Richter über den anderen auf. Der eine hat etwas gemacht, was einem nicht gefällt, oder er hat etwas nicht gemacht, was man gerne haben wollte, und jetzt wird er abgestraft, indem man die Kommunikation Richtung Null zurückfährt, nur noch das Allernötigste redet. Aber man merkt, der andere, er redet nicht, er ist kurz angebunden, er brummt nur noch vor sich hin. Und da spielen wir uns meistens, ohne dass wir es richtig uns bewusst sind, als Richter auf. Wir wollen den anderen abstrafen und damit irgendwie was eine auswischen oder so. Und das dürfen wir nicht, ihr Lieben. Gott ist der Richter. Und wir dürfen auch nicht den Ehepartner so behandeln, indem wir die Kommunikation abbrechen. Dann haben wir eben gehört, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Gespräch bedeutet natürlich auch zuhören. Es geht nicht an, dass immer nur einer redet und der andere ist zum Zuhören verdammt, sondern jeder muss auch mal zuhören. Und das ist nicht schlimm, wenn mal hier ein Kind auftaucht, ja, ihr seid eine kinderfreundliche Gemeinde und die Muttis, die haben das alles im Griff, die fangen die wieder ein, wenn die mal ausgebüxt sind, das geht alles. Gespräch bedeutet zuhören. Schaut, da hat jemand gesagt, und das ist ein Satz, da kann man mal drüber nachdenken, die meisten Unterhaltungen auf dieser Welt sind Dialoge tauber. Dialoge tauber. Auf unserer Hochzeit bei meiner Frau und mir hat eine Gruppe Jugendlicher ein Sketch aufgeführt, das heißt, es waren eigentlich nur zwei, die haben ein altes Ehepaar gespielt, die saßen am Tisch, haben sich irgendwas in die Haare geschmiert, dass sie ganz alt aussahen, ja, und dann saßen die sich am Tisch gegenüber und haben so aneinander vorbeigeredet. Er hat was zu ihr gesagt und weil sie schon nicht mehr gut hörte, auch akustisch, ja, hat sie irgendwas zurückgemüllt und das ging dauernd aneinander vorbei. Und das war natürlich lustig, alle haben gelacht. Aber in einer Ehe ist das überhaupt nicht lustig, wenn das so aneinander vorbeigeht. Das sind Dialoge tauber. Da hören die beiden nicht mehr zu. Und ihr Lieben, wir müssen lernen zuzuhören. Und darf ich das allen Herren der Schöpfung hier besonders jetzt ans Herz legen. Deine Ehefrau, deine zukünftige oder jetzige, die wird es sehr schätzen, wenn du ein Mann bist, der zuhören gelernt hat. Das wird sie sehr schätzen. Da gebe ich dir die Hand drauf, ja? Da kannst du sie nachher fragen in der Pause. Das wird sie sehr schätzen und das müssen wir lernen, weil wenn man hört, richtig zuhört, hört man, was der andere sagt. Man wird sogar hören, was er nicht sagt. Und am allerschönsten wäre, wenn wir hören, was er meint. Denn wenn jemand was sagt, das ja an unsere Ohren dringt, dann müssen wir auch versuchen zu verstehen, was er meint. Was er sagt und was er meint, ist nicht immer automatisch dasselbe. So, noch eine letzte Vorbemerkung. Es gibt auch Hindernisse für eine gute, effektive, gesegnete Kommunikation. Und da will ich nur zwei nennen. Das eine habe ich eben schon angetönt, wie die Schweizer sagen. Der eine ist extrovertiert, redet gern, redet viel, auch manchmal zu viel. Unterhalten sich ein paar Männer, sagt der eine zum anderen. Du, Ich habe schon 6 Wochen lang nicht mehr mit meiner Frau gesprochen. Sagt der andere, was? Wieso das denn nicht? Ja, ich bin ein höflicher Mensch. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Also, versteht ihr? Aber es gibt auch umgekehrt den Fall, ja, dass Frauen sagen, ich habe schon 6 Wochen nicht mehr mit meinem Mann gesprochen. Oder, damit sich das ganz tief einprägt hier, Arnold Fruchtenbaum, der erzählt manchmal Rabbi-Witze. Und da habe ich mich wirklich schon manchmal echt nicht mehr eingekriegt. Folgender, erzählt er, kommt ein Mann zum Rabbi und sagt, Rabbi, ich halte es nicht mehr aus mit meiner Frau. Die redet und redet und redet und redet. Wenn das so weitergeht, nehme ich das Gift. Sagt der Rabbi, langsam, langsam, langsam. Lass mich mal mit ihr sprechen. Der Rabbi geht rein zu der Frau. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Nach 5 Stunden kommt der Rabbi raus und sagt zu dem Mann, nimm das Gift. Ihr seht, ja, auf humorvolle Weise, extrovertiert ist schön, dann kannst du ein guter Verkäufer werden, ja, geh in Außendienst, wenn du extrovertiert bist, wunderbar, aber versuche dich auch ein bisschen zurückzunehmen und die Introvertierten von uns müssen lernen, zu sagen, ich will mich mitteilen, haben wir eben gehört. Ich will reden, weil mein Ehepartner braucht es. Da schreibt mir eine Frau aus Australien einen Brief. Das ist der einzige Erdteil, wo ich noch nie war. Aber da schreibt sie mir einen Brief von dort und schreibt, ich könnte platzen, wenn mein Mann stundenlang neben mir schweigt. Da schreibt sie, da können sie platzen. Das ist für sie schlimm. Da leidet sie, wenn er neben ihr schweigt. Ihr seht, das ist ein echtes Hindernis. Und jetzt kommt was Paradoxes. Die modernen Kommunikationsmittel, die wir sehr schätzen, die wir alle nutzen, Telefon, Handy, Smartphone, Tablet, PC und was es noch alles für tolle Geräte gibt, mit denen man kommunizieren kann, Skype etc., ja? Die modernen Kommunikationsmittel können gleichzeitig zum Hindernis werden für eine effektive Kommunikation in Ehe und Familie. Jetzt Achtung, ich bin in Baden-Württemberg und habe da mein Auto in der Autowerkstatt zur Inspektion und habe mittags Hunger gehabt und gehe in ein ganz bürgerliches Lokal, wollte eine Kleinigkeit essen und komme da rein, setze mich an den Tisch und da steht diese Tafel auf dem Tisch. Dies ist ein Ort der Kommunikation. Bitte verzichten Sie auf Handy und Laptop. Da habe ich gleich mein Tablet rausgenommen und das fotografiert, ja. Ey, das müssen die jetzt schon auf die Stühle und Tische stellen und Fensterbänke und die Leute daran erinnern, das war jahrtausende lang so, wenn man miteinander gegessen hat, dann hat man sich unterhalten, dann hat man kommuniziert, das hat man genutzt, die Zeit der Gemeinschaft. Und ich möchte euch allen sagen, verheiratet oder nicht, der Tisch ist das wichtigste Möbelstück einer Familie. Der Tisch, und zwar der Tisch, wo gegessen wird. Bei uns war das der Küchentisch, aber manche haben auch ein Esszimmer, da ist der Esszimmertisch. Aber da, wo gegessen wird, das ist das wichtigste Möbelstück, nicht der Fernseher, der Tisch, weil da wird kommuniziert. Gestern Abend hat mir der Sven, der ist jetzt heute nach Norddeutschland gefahren zu einer Veranstaltung, der hat mir gestern erzählt, dass er einen alten Bruder aus unserer Gemeinde kennengelernt hat, weil die Tochter von Sven ist im Umfeld unserer Gemeinde, die ist in Bad Hersfeld, junge Ärztin, und da ist er da in Hauskreis gewesen, da ist unser ältester Bruder, der wird jetzt in diesem Monat 92. Und vor 6 Jahren, als er 86 war, ist seine Frau gestorben. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal besucht, nachdem seine Frau gestorben war. Und habe gesagt, Johannes, wie geht es dir? Und jetzt achtet mal drauf, was er geantwortet hat. Dann sagt er, insgesamt geht es mir gut, aber weißt du, was ich am meisten vermisse? Ich kann mit meiner Frau nicht mehr reden beim Essen. Ich muss alleine meine Suppe löffeln, mein Essen zu mir nehmen. Das vermisse ich am meisten, unsere guten Gespräche bei Tisch. Hast du das gehört, mein lieber Freund? Du bist noch jung oder in einem Alter, du kannst noch kommunizieren, vielleicht lebt auch der eine oder andere von uns alleine, aber dann wirst du immer wieder mal auch mit anderen zusammen essen. Nutzt die Zeiten. Bei uns in der Familie Block ist das Handy am Tisch verbannt. Ich habe es jetzt immer dabei, weil wenn ich unterwegs bin und meine Frau ist allein daheim und so weiter, dann habe ich gerne das Handy in Reichweite, falls irgendwas ist, ja, möchte ich erreichbar sein. Aber ansonsten, bei uns am Tisch ist das Handy aus. Wir gehen nicht mal ans Festnetztelefon, wenn während des Essens jemand anruft. Es sei denn, der spricht drauf, dass er in großer Not ist, dann, das ist klar, ja, dann kennen wir da keine Einschränkungen. Aber ansonsten lassen wir uns vom Telefon und diesen Dingen nicht tyrannisieren. Wir nutzen das alles. Glaub mir, wir sind nicht technikfeindlich. Wir nutzen alles, was nur geht, für die Kommunikation in der Familie. Aber beim Tisch bleiben die Sachen aus und wir konzentrieren uns auf unsere Gespräche. Wisst ihr, dass ein Großteil der Erziehungsarbeit unserer Kinder am Tisch geschehen ist? Ja, da kann man die Zeit nutzen, um die Kinder zu belehren. Die mussten da nicht still sitzen und ihr Essen da in sich reinlöffeln. Ja? Da haben wir ganz viel Erziehungsarbeit geleistet. Ich möchte sagen, das meiste war am Tisch. Also, ihr müsst euer Leben selber leben, aber achtet darauf, dass die modernen Kommunikationsmittel, dass sie ein Segen sind und nicht ein Fluch. Draußen ist auch ein Buch auf dem Tisch, wie dein Smartphone dich verändern kann. Das ist unglaublich, was der Mann da schreibt. Der hat sehr gründlich darüber gearbeitet. So, das war ernst. Ich muss auflockern. Sonst versteinern hier die Gesichtszüge. Habt ihr schon mal gehört, wie sich so Worte im Lauf einer Ehe verändern können? Und das will ich euch mal kurz zeigen. Vor der Hochzeit sagt er zu ihr, Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Ihr wisst ja, am Anfang sind die Kosenamen ganz klein, ne? Mäuschen, Täubchen, Häschen. Später werden sie immer größer. Du Ziege, du Kuh. Also ich bitte euch, bitte bleibt bei den ganz kleinen Kosenamen, ja? Bei den kleinen Tierlein bleiben. Und ja, also das sagt der Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Nach einem Jahr, pass auf, eine Pfütze, mach dich nicht nass. Nach einem Jahr, das war nach der Hochzeit, Schatz, eine Pfütze. Nach 5 Jahren, latsch doch nicht in die Pfütze. Nach 10 Jahren, das wusste ich gleich, wo eine Pfütze ist, da musst du reinlatschen, ja? Nach 15 Jahren, 15 Jahre rede ich schon und du latschst immer noch in die Pfütze. Und jetzt Achtung, nach 50 Jahren. Oma, es regnet, am besten wir bleiben daheim. Also ihr seht, so kann sich das im Lauf von Jahren verändern. Und ich bitte euch, hier oben bleiben. Hier oben, bitte da oben bleiben. Ja? Und nicht abrutschen in diese falsche Richtung. So, jetzt kommen wir zum entscheidenden Teil dieses Vortrags. Ich möchte einen Crashkurs mit euch machen, schon wieder so ein komisches Wort, einen Schnelldurchlauf. Ich möchte die wichtigsten Dinge zum Thema Kommunikation, die meine Frau und ich gelernt haben aus der Bibel und auch aus dem Umgang miteinander und aus Büchern, ist alles zusammengeflossen, möchte ich euch hier präsentieren. Erstmal müssen wir unterscheiden zwischen regelmäßigen und spontanen Gesprächszeiten. Das ist nicht dasselbe. Spontan heißt, es entsteht einfach eine Möglichkeit zum Gespräch. Und das wird jeden Tag passieren. Wir müssen ja nicht unseren Ehealltag mit Minutenprogramm durchstylen von morgens bis abends. Plötzlich entsteht ein Gespräch und man unterhält sich über irgendetwas. Das ist spontan. Aber ein Ehepaar braucht auch regelmäßige Gesprächszeiten. Und ich möchte mal behaupten, mindestens 30 Minuten am Tag. Jetzt sind hier ein paar junge Leute, die sagen, habe ich jetzt richtig gehört, 30 Minuten, wenn da zwei so verliebt sind. Die telefonieren 4 Stunden und wissen nicht, wo die geblieben sind, ja, und denken, huch, ist schon zu Ende. Ja, und aber dann sage ich, ja, wartet mal ab, bis ihr mal verheiratet seid und mal die ersten 1, 2, 3 Bambini da sind, ja, Kinderlein. Da werdet ihr froh sein, wenn sie abends endlich alle in den Betten sind und ihr noch eine halbe Stunde Zeit zum Reden habt. Ja, ich habe doch gesagt, mindestens, ihr dürft Stunden telefonieren und kommunizieren den ganzen Tag, wenn ihr wollt, aber Minimum 30 Minuten. Und ihr werdet es mir abnehmen, das ist bei vielen Ehepaaren längst nicht der Fall, dass sie 30 Minuten reden. Ich habe eine Statistik, der wollte ich fast nicht glauben, ja. Ihr kennt ja den blöden Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber ich habe die nicht gefälscht, die war wirklich so. In England kam da raus, wurde eine Umfrage gemacht unter Ehepaaren, da kam raus, dass die 8 Minuten am Tag noch miteinander kommuniziert haben. 8 Minuten. Und dieselben Ehepaare saßen aber 4,5 Stunden vorm Fernseher. Interessant, gell? Naja, aber das nur nebenbei. Ich bin jetzt kein Fernsehstürmer. Wenn du ein Fernsehen hast, ist doch wunderbar. Nutz ihn zum Guten und dann ist alles in Ordnung. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Wir brauchen eine regelmäßige Gesprächszeit. Und ich möchte denen sagen, den Ehepaaren, wo einer der beiden berufstätig ist oder vielleicht sogar beide, wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, das wäre ein guter Zeitpunkt zu sagen, dann nehmen wir uns eine halbe Stunde. Wir trinken Kaffee, wir trinken Tee, wir machen einen Spaziergang zusammen, noch besser, dann hat man auch noch Bewegung. Und in der Zeit erzählen wir uns erstmal, was wir erlebt haben. Der eine war außer Haus, hat viel erlebt, der andere war zu Hause, hat Anrufe gekriegt, hat mit den Kindern Sachen erlebt. Das muss man sich erzählen. Das ist jetzt noch keine tiefe Kommunikation, aber das gehört zum Ehealltag. Oder eben abends, wie ich sagte, wenn die Kinder im Bett sind und Ruhe eingekehrt ist, dann nutzt die Zeit zur Kommunikation. So, wer unsere Vorträge schon mal gehört hat, und das sind doch einige, oder unsere Bücher gelesen hat, der weiß, Ehepaar Plock hat noch eine andere regelmäßige Gesprächszeit und Zeit der Kommunikation, und das ist der Montagabend. Montagabend werdet ihr mich, glaube ich, hier unten in Tittmoning nicht sehen. Da müsste doch schon was Gewaltiges passiert sein, dass ich montags mich hier aufhalte. Der Montag ist für uns ein ganz wichtiger Tag. Ihr wisst, ich bin freigestellt für den Dienst. Ich muss nicht in die Fabrik, ich muss nicht im Büro sein, in der Firma. Wir können uns den Montag frei halten. Das ist unser Ruhetag. Vormittags verbringen wir einige Stunden im Gebet, wir als Ehepaar. Das müsst ihr nicht nachmachen, könnt ihr vielleicht auch nicht nachmachen, aber wir können das, weil wir eben frei sind, dann nehmen wir uns Zeit zum Gebet. Wir haben schon lange montags für diese Vorträge hier gebetet, die jetzt hier stattfinden. Nachmittags machen wir normalerweise ein bisschen Sport, gehen wir raus, wenn das Wetter gut ist, fahren wir mit E-Bikes, wir haben keine, aber wir können immer welche ausleihen und wir machen irgendwas oder sind im Fitnessstudio, haben wir uns auch schon aufgehalten, aber das hat leider jetzt die Preise so angezogen, da haben wir uns wieder abgemeldet, aber vorher waren wir jahrelang im Fitnessstudio, sieht man mir leider nicht an, aber glaubt es mir trotzdem. Und also nachmittags Sport, abends Eheabend. Familie Plock hat abends Eheabend. Und zwar, ich habe euch gestern Abend erzählt, vorgestern, Donnerstag, dass unser erstes Ehejahr das schwierigste von allem war. Und als wir da diese erste Krise überwunden hatten, da haben wir gesagt, so, wir schaffen einen Anrufbeantworter an. Ich glaube, wir waren eine der ersten christlichen Familien, die einen Anrufbeantworter gehabt hat. Ich wünschte, ich könnte euch heute vorspielen, was da manche Leute draufgesprochen haben, als die gemerkt haben, da ist eine elektronische Stimme, ja. Was die da drauf geredet haben, ich erspare es euch. Aber egal, wir haben einen Anrufbeantworter angeschafft, haben uns den Montag freigeschaufelt, haben unseren Leuten beigebracht, Montag sind wir nicht erreichbar. Wir sind 6 Tage in der Woche für euch da. Aber lasst uns Montag die Zeit für uns. Wir brauchen auch Zeit, wo wir auftanken und uns erneuern und Kraft sammeln und so weiter. 6 Tage arbeiten, am 7. ruhen, ist ein Schöpfungsprinzip, Das muss nicht der sechste Tag sein in der Woche und auch nicht der siebte. Bei uns ist es der zweite, ja. Sonntag ist nach der Bibel der erste und Montag der zweite Tag in der Woche. Macht das, wo ihr könnt. Wenn ihr sagt, Montagabend geht bei uns nicht, da ist Posaunenchor oder sonst irgendwas, ja, dann schaut, ob es ein Donnerstagabend sein kann. Irgendein Abend in der Woche. Ich würde alle Ehepaare gerne ermuntern, einen Abend in der Woche für eure Ehe zu reservieren. Mindestens. Wenn du sagst, wir haben drei Eheabende, wunderbar, beglückwünsche ich dich. Aber die möchte ich erst mal sehen, die Leute, die drei Eheabende haben. Ja? Selbst die Jungverheirateten kriegen das manchmal nicht hin. Wenn ihr nur einen habt, wisst ihr, dass ich meine Frau manchmal beten höre? Dann betet sie, Herr, erhalte uns doch unser ganzes Eheleben lang diesen Montagabend. Sie meint diesen Abend, der ganz für uns reserviert ist. Jetzt sagen hier einige mit den kleinen Kindern, ja, wir haben doch kleine Kinder. Ja, wir hatten auch mal kleine Kinder. Unsere Kinder, das hört sich jetzt schlimm an, die mussten Sommer und Winter um 19.45 Uhr im Bett sein. Sommer und Winter. Und das haben wir durchgezogen. Das ging nicht anders bei uns. Als sie größer wurden, mussten sie nicht mehr im Bett sein, aber sie mussten im Zimmer sein und durften uns nicht mehr stören. Bei uns war abends Gebetskreis, Hauskreis, Mitarbeiterbesprechung. Da waren ganz viele Termine bei uns und da kann man Kinder dran gewöhnen. Glaub mir, die haben da keinen Schaden von getragen. Die haben keinen Knacks weggekriegt. Vor allen Dingen montags, das wussten sie, da dürfen sie uns nicht stören. Da haben Papa und Mama Eheabend. Und das kann man Kindern beibringen, dass Papa und Mama auch mal Zeit für sich brauchen. Die sind beide verheiratet, ihr habt sie gesehen am Donnerstagabend. Die haben selbst schon einen Eheabend jede Woche. Die haben das übernommen von uns, das hat uns sehr gefreut. Wir haben ihnen das nicht aufgeschwätzt oder gedroht oder irgendwas. Nein, die haben das gesehen bei uns und die haben jetzt auch einen regelmäßigen Eheabend. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wichtig dieser Abend für uns ist. Wir lesen da ein bisschen in einem guten Ehebuch. Nicht den ganzen Abend, da würde ich auch die Krise kriegen, ja. Aber wir lesen 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde in einem guten Ehebuch und dann sprechen wir darüber und dann kann sich das weiterentwickeln. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Abend. So, da steht es, damit ihr mir wirklich glaubt, dass ich und meine Frau, dass wir beide auf alle Weise kommunizieren. Wir nutzen das. Unsere Tochter war mal ein Vierteljahr in Israel, Bet Shalom in Haifa, wer das kennt, vom Mitternachtsruf. Ja, da haben wir oft mit ihr geskypt. Natürlich nutzen wir diese Möglichkeiten. Ja, ich musste die Reise nach Südamerika vorbereiten. Ihr glaubt nicht, wie oft ich da mit den Leuten geskypt habe vorher, um das alles ordentlich vorzubereiten, unsere Reise, auf der wir da vor kurzem waren. Auf alle Weise kommunizieren. Wir nutzen das. Auch für die Ehe. Meine Frau und ich haben heute schon x WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt. Ja? Warum nicht? Das ist doch großartig, so eine tolle Möglichkeit. Dann nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Das geht mich an, das musste ich lernen. Am Anfang unserer Ehe war mein Denken ungefähr so. Da hat meine Frau irgendwas gemacht, was mir nicht gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, oh, lieber nichts sagen, lieber nicht ansprechen, das gibt nur Stress. Das eskaliert, lieber einfach schlucken, ja, gar nichts sagen. Ja, das klingt am Anfang geistlich und dann schluckt man und irgendwann kommt der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann geht die Post ab, ja, dann kommt der Vulkanausbruch, dann werden Männer laut und Frauen emotional und dann fließen Tränen und dann gibt's Stress. Das war falsch, das war nicht gut, das war keine gute Strategie, sondern liebevoll reden lernen, liebevoll dem anderen sagen, nicht hinhauen, sondern sagen, Schatz, darf ich dich auf etwas aufmerksam machen oder darf ich eine Bitte äußern? Meine Frau und ich, wir haben gelernt und lernen noch mehr, mit Bitten zu arbeiten, den anderen bitten. Ihr lieben Frauen, darf ich euch mal etwas direkt sagen? Das ist eine Falle, in die viele Frauen laufen. Die denken ungefähr so. Wenn mein Mann mich lieben würde, dann wüsste er jetzt genau, dass er jetzt dieses und jenes tun sollte. Ja? Nein, das weiß er nicht. Er ist nämlich kein Hellseher. Und das wäre besser, du würdest ihn bitten. Und wenn er es auch mal von sich aus macht, wunderbar. Aber er ist gerade beschäftigt, er kommt nicht auf diesen Gedanken. Aber wenn du liebevoll bittest, dann macht er das. Wenn meine Frau mich irgendetwas bittet, ich kann mich nicht entsinnen, wann ich ihr zum letzten Mal eine Bitte ausgeschlagen hätte. Ja? Wenn sie mich etwas bittet, das mache ich doch dann, wenn es irgendwie geht. Also bitte liebevoll reden lernen und auch bitten lernen, den anderen bitten lernen. Und nicht denken, wenn er mich lieben würde, dann würde er das doch jetzt selber machen und so. Das ist ein falsches Denken. Meinungsverschiedenheiten durchstehen. Ich behaupte, in der besten Ehe gibt es ab und zu mal Meinungsverschiedenheiten. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Auch zwischen Freunden, zwischen Geschwistern, in der Gemeinde gibt es mal Meinungsverschiedenheiten. Und hier muss man durchstehen. Wisst ihr, in welchem Bereich es bei uns am meisten Meinungsverschiedenheiten gegeben hat? Ist doch klar. Kindererziehung. Ich bin doch mit einer Lehrerin verheiratet. Nein, nicht deswegen. Aber weil meistens ist einer der beiden der strengere, konsequentere und der andere ist der nachgiebigere, gutmütigere, tolerantere. Und da gibt es viel Gesprächsstoff. Und das muss man vor den Kindern nicht austragen. Das brauchen die nicht. Die lernen das noch, wie man auch mit Meinungsverschiedenheit umgeht. Aber wenn sie klein sind, sollte man das nicht vor ihnen, vor ihren Ohren austragen, sondern vor den Kindern als Einheit stehen. Und nachher hinter den Kulissen kann man über alles reden. Dann kann man sagen, wieso hast du das erlaubt? Wir hatten ausgemacht, das ist nicht drin während der Schulzeit. Warum hast du das heute erlaubt? Das kann man hinter den Kulissen reden. Meinungsverschiedenheiten durchstehen. Und wir haben das so gemacht, wenn etwas sofort entschieden werden musste, hat meine Frau gesagt, wie sie denkt. Ich habe auch gesagt, wie ich denke. Und wenn das nicht übereingestimmt hat, hat meine Frau gesagt, du bist der Mann, entscheide du, so wie du es sagst, so machen wir es. Und so haben wir das gut gelebt. Das war nicht oft, dass ich mich da durchgesetzt hätte oder gesagt habe, doch, ich bin wirklich überzeugt, das müssen wir jetzt so machen. Ist eine Handvoll Mal gewesen insgesamt, meinetwegen. Und wenn es nicht sofort entschieden werden musste, dann kann man sagen, ach komm, das hat noch Zeit, demnächst haben wir ein Wochenende, da haben wir viel Zeit zum Reden, da nehmen wir uns das Thema nochmal vor. Aber Meinungsverschiedenheiten durchstehen. Jetzt komme ich noch ein letztes Mal auf das Zuhören zu sprechen. Wir haben das eben schon gehabt, ein paar Mal, aber jetzt kommt noch ein anderer Aspekt, den habe ich so genannt, richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Schaut, wir haben Ehepaare vor uns gehabt. Ich will jetzt nicht schlecht reden über andere. Bitte versteht das nicht falsch. Es ist nur ein Beispiel, ja. Einmal habe ich mich falsch gesetzt. Da saß da der Mann und da die Frau und ich habe mich dummerweise in die Mitte gesetzt. Da ging es mir wie beim Tennis. Ja, und bis ich irgendwann gesagt habe, stopp. Weil die haben sich förmlich nicht einen Satz zu Ende reden lassen. Wumm, fuhr der andere in die Parade. Und dann der wieder unterbrochen. Und deswegen guckte ich da so hin und her, bis ich irgendwann gesagt habe, stopp. Wenn einer von euch zweien jetzt redet, dann hält der andere bitte gefälligst seinen Schnabel und hört ihm so lange zu. Natürlich darf man nicht eine Stunde am Stück quasseln. Man redet maximal 10 Minuten, da macht man mal eine Pause und lässt den anderen darauf eingehen. Ja, so unterhalten sich erwachsene Menschen. Und nicht unterbrechen, auch nicht mit der Floskel, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, dann hast du es ein bisschen höflicher gemacht, hast aber dem anderen doch die Rede abgeschnitten. Du darfst ihm die Rede nicht abschneiden. Man darf mal etwas einwerfen. Ich sage manchmal zu meiner Frau, Schatz, oder ich nenne sie anders, aber das geht euch nichts an, wie ich sie nenne. Ja, ich sage, lass mich mal ganz kurz was einwerfen und dann machst du weiter. Und ich unterbreche sie nicht in dem Sinne, dass ich ihr die Rede abschneide, dass sie plötzlich mitten im Satz aufhören muss. Ja? Sie darf da weitermachen. Ich will das nur einwerfen, weil wenn ich sie zu Ende reden lasse, dann macht das keinen Sinn mehr, was ich da zwischengeworfen habe. Ja? Ich wollte nur sie an irgendetwas Kleines da erinnern. Sich vor Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfen hüten. Jetzt sage ich euch zwei Sätze und bitte euch mal auf die gefährlichen Worte zu achten. Er sagt zu ihr, immer lässt du diese blöde Kellertüre offen? Und sie sagt zu ihm, du hast ja noch nie von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Habt ihr die gefährlichen Worte erkannt? Immer und nie. Nicht Staubsauger, das ist kein gefährliches Wort. Aber immer und nie, das sind die gefährlichen Worte. Weil er sagt zu ihr, immer lässt du die blöde Kellertüre offen, dann fällt ihr ein, stimmt doch gar nicht, gestern Abend habe ich sie abgeschlossen. Ja? Und dann wehrt man sich. Wir haben alle ein Gerechtigkeitsempfinden und das gibt Stress, so, solche Verallgemeinerungen, so Generalisierung. Und wie hat sie zu ihm gesagt, noch nie hast du von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Da fällt ihm ein, vor 3 Wochen hat er das ganze Haus gesaugt, von oben bis unten, und er wehrt sich. Ist doch klar. Ich habe einen Vorschlag. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Statt dass ein Mann von seiner Frau hören muss, nie willst du mit mir Zeit verbringen, immer sitzt du vor deinem blöden Computer. Da hat sie nämlich mit einem Satz 3 Fehler gemacht. Sie hat das Wort nie verwendet, sie hat das Wort immer verwendet, aber das Schlimmste war, sie hat den Computer blöd genannt. Ja, das geht gar nicht. Also ihr seht, da hat sie 3 Fehler in einem Satz gemacht. Statt dass sie das so ungeschickt ausdrückt, sollte sie sagen, Liebster, ich habe das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Merkt ihr den Unterschied? Sie drückt ihr Bedürfnis aus, ohne ihn anzuklagen. Vorher hat sie ihn angeklagt. Nie willst du mit mir Zeit verbringen. Immer sitzt du an deinem blöden Computer. Das ist angriffig. Und das ist keine gute Kommunikation. Drück liebevoll dein Bedürfnis aus, dann wird er zurückturteln und wird sagen, Liebste, mein Chef hat gesagt, wenn dieses Projekt durch ist, dann darf ich jeden Nachmittag um 15 Uhr nach Hause. Halte so lange durch, und so lange kann sie dann durchhalten. Ja? Also bitte vor Verallgemeinerung und pauschalen Vorwürfen hüten und Achtung, Kritik nur in liebevoller Art äußern. Man darf Kritik äußern, das geht gar nicht anders, das muss auch in der Ehe möglich sein, aber in liebevoller Art. Wie viele Österreicher haben wir heute unter uns hier?